ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig zu einer neuen Folge von Was tun, Herr General? Mein Name ist Christian Erl, ich bin Reporter und Moderator bei MDR Aktuell und ich vertrete in diesem Monat August Tim Deisinger. Wir sprechen in diesem Podcast über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, über militärpolitische und politische Fragen, die daraus entstehen. Und dazu sitzt mir zumindest virtuell zugeschaltet unser Experte gegenüber, der ehemalige NATO-General Erhard Bühler. Herr Bühler, schönen guten Tag.
Ja, danke, Erl.
Herr Bühler, wir schauen heute wie gewohnt auf die aktuelle Frontlage und die gegenseitigen Luftangriffe. Wir wollen außerdem ganz kurz sprechen über eine NATO-Übung, bei der, so heißt es, ukrainische Drohnenpiloten amerikanische Panzerverbände ziemlich in die Bredouille gebracht haben sollen. Dazu gleich mehr. Noch vorher der Aktualitätshinweis. Wir zeichnen diese Folge mit der laufenden Nummer 361 auf. Am Mittwoch, dem 19. August, das ist jetzt 12.04 Uhr genau, und Veröffentlichung ist dann im Laufe des Nachmittags ebenfalls am Mittwoch. Herr Bühler, gehen wir zu Beginn, wie gewohnt, die Front von Nord nach Süd durch. Im Kriegsgebiet fangen wir mit Sumy an. Da setzen russische Truppen ihre Angriffe im Norden des Gebiets fort, unter anderem bei Murizia. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Nordöstlich der Stadt Sumy liegt das. Ukrainische Gegenangriffe soll es auch gegeben haben. Die haben nach den ISW-Berichten bislang verhindert, dass Russland dort weiteres Gelände gewinnt. Wie schätzen Sie die Lage da ein?
Also insgesamt ist die Lage in Sumy unverändert. Die Kämpfe dauern an, das ist richtig. Der gesamte Nordabschnitt der Front bis in die Region Kharkiv hinein ist aber kein Schwerpunkt der Russen. Sie haben deshalb auch gerade so viele Truppen dort eingesetzt, dass sie das Gebiet in Sumy oder auch in Kharkiv halten können. Teilweise gibt es taktische Vorstöße, die aber dann sofort durch die Ukraine im Gegenangriff bereinigt werden. Den Ukrainern gelingt es aber auch nicht, die Russen wieder aus der Ukraine und der Region Sumy oder Kharkiv zu vertreiben. Auch sie haben dort in diesem Abschnitt gerade so viel Kräfte, dass sie die Front stabil halten können, was ihnen auch gelingt.
Dann gehen wir ein bisschen weiter Richtung Südosten im Raum Kharkiv und bei Kupiansk ebenfalls. Da ist die Lage, das klang ja auch mehrfach in den Folgen hier in der Vergangenheit an, schwer zu verifizieren. Russische Militärblogger behaupten, dass Russland Teile von Kupiansk kontrollieren. Ukrainische Stellen widersprechen dem teilweise. Wie schätzen Sie die Situation ein?
Also zu Kharkiv habe ich ja schon einiges gesagt. Da konzentrieren wir uns also auf Kupiansk. Die Russen kontrollieren die Stadt nicht, haben aber in den letzten Tagen die wenigen Soldaten, die sich noch in der Stadt befunden haben, durch weitere Infiltrationen verstärken können. Man geht etwa von 150 Soldaten aus, die dort in der Stadt sich aufhalten. Etwas weiter im Süden, etwa 5 bis 10 Kilometer südlich der Stadt Kupiansk, versuchen die Russen gerade einen taktischen Vorstoß zum Oskil-Fluss. Das hat sich letzte Woche schon abgezeichnet und hat sich jetzt fortgesetzt. Die Absicht ist offenbar, die Stadt von Süden her zu umfassen und vor allem die ukrainischen Verteidiger vom ostwärtigen Ufer des Oskil zu verdrängen.
Wir dürfen uns die Städte, über die wir hier immer reden, gerade bei denen die Kontrolle umstritten ist, wie es ja hier auch immer wieder anklingt, doch vermutlich als vollkommen zerstört vorstellen, oder? Also ich frage mich, inwiefern nutzen denn eigentlich dem Angreifer noch solche eingenommenen Städte, die vielleicht in Schutt und Asche gelegt wurden, wenn sie denn dann mal eingenommen wurden? Denn die ganze Infrastruktur, die muss doch dann zerstört sein. Und die wenigen verbleibenden Zivilisten, naja, bejubeln die in Anführungszeichen Befreiung jetzt auch nicht gerade, oder?
Nein, bestimmt nicht. Die Städte und Dörfer sind weitgehend zerstört an der Front, wenn sie durch die Russen eingenommen werden. Das gilt insbesondere für die Teile, die die Russen vorher mit Gleitbomben bombardieren und regelrecht platt machen, sodass übrigens auch Kritik von russischen Soldaten kommt, weil sie bei der Infiltration oder auch der kompletten Eroberung keine Deckung und keine Unterschlüpfe mehr finden können, weil es eben alles platt gemacht worden ist. Die Bewohner haben die stark umkämpften Städte verlassen. Vielleicht ist der eine oder andere noch da. Andere sind evakuiert worden, auch zum Teil gegen ihren Willen. Als Befreiung wird man das Ganze, also die Besetzung durch die Russen, ganz sicher nicht betrachten können. Es geht auch den Russen nach meiner Auffassung nicht um Befreiung, sondern um die Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen, um sie aus ihrer Heimat zu verdrängen. Man sieht das in den Städten, in den besetzten Gebieten, zum Beispiel in Mariupol oder auch in anderen Städten am Asowschen Meer. Der Besetzung schließt sich die Ansiedlung von Menschen aus Russland an, die mit günstigen Krediten in die Ukraine gelockt werden. 3% soll der Zinssatz betragen für finanzierten Wohnungsbau in den besetzten Gebieten. In Russland muss man etwa 25-30% Zinsen heute zahlen bei dem hohen Leitzins. Also das ist schon attraktiv für einige und es muss einen richtigen Boom geben in Mariupol, aber auch in Berdjansk und anderen Ortschaften und Städten entlang des Asowschen Meeres.
Das klingt für mich aber eher, als dient es sozusagen, wenn man diese Städte eingenommen hat, eher der Rechtfertigung vor der eigenen Bevölkerung als tatsächlich auf irgendeine militärische Art und Weise noch, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, die Russen zerstören die besetzten Gebiete, bevor sie sie einnehmen. Und gerade in den Bereichen, in denen auch Widerstand geleistet wird, verständlicherweise, muss man sagen. Und deshalb sage ich ja, das ist nicht nur ein militärischer Zweck, sondern es ist eben auch ein Zweck der Säuberung, der ethnischen Säuberung dieser Gebiete und Ansiedlung von Russen aus Russland, die sich bereit erklären, zu günstigen Konditionen dort in die Ukraine zu ziehen.
Dann kommen wir zum Festungsgürtel. Der direkte russische Vorstoß auf Slowjansk selbst kommt nach Einschätzung des Institute for the Study of War nur noch schleppend voran. Da fallen dafür deutlich mehr Gleitbomben, so die Berichte. Die Kräfte am Boden soll Russland zuletzt Richtung Kostjantynivka verlagert haben. Was bedeutet diese Verlagerung, Herr Bühler?
Also bei Slowjansk hatten die Russen immer wieder in den letzten Wochen kleinere Erfolge zu vermelden. Aber der große Durchbruch blieb aus. Noch nicht mal die Höhen ostwärts von Slowjansk konnten unter Kontrolle gebracht werden. Was wichtig wäre, dass man auch Feuerkontrolle ausüben kann auf die Zugänge zur Stadt Slowjansk. Offenbar brauchen die Russen aber jetzt Erfolge. Und der soll wohl im Süden, in der Stadt Kostjantynivka, gesucht werden. Das ist die südliche Stadt des Festungsgürtels. Putin hat ja ein Ultimatum gesetzt für die Eroberung des Festungsgürtels und der Provinz Donetsk insgesamt. Ende des Jahres sollen die Russen alle Städte von Slowjansk im Norden, Kramatorsk bis runter nach Kostjantynivka im Süden eingenommen haben und zusätzlich eben die verbleibenden Teile im Westen dieses Festungsgürtels, sofern sie noch zu Donetsk gehören.
Und damit wären wir auch bei Kostjantynivka und Druschkivka. Da gab es zuletzt bestätigte russische Geländegewinne, unter anderem im Westen von Kostjantynivka. Wie kritisch ist die Lage da südwestlich in diesem Festungsgürtel für die Ukraine?
Also sie ist seit Monaten schwierig. Die Stadt Kostjantynivka wird ja aus Osten, Süden und Südwesten angegriffen. In der Stadt sind auch russische Soldaten eingesickert, schon seit einiger Zeit. Die Lage in der Stadt ist völlig unübersichtlich. Die russischen Angreifer und die ukrainischen Verteidiger sind miteinander verzahnt, wie wir sagen, können nur unter erschwerten Bedingungen versorgt werden. Und die Russen, das kommt dazu, konnten diese Infiltrationszone Schritt für Schritt ausbauen, allerdings unter großen Verlusten. Das anzunehmen, dass die meisten Verluste im Augenblick in diesem Raum passieren. Und etwas nördlich davon, Richtung Druschkivka, da sind auch die ersten Infiltrationen gemeldet worden am Südrand von Druschkivka, aber längst noch nicht so intensiv wie in Kostjantynivka. Irgendwann wird aber die russische Armee die Stadt Kostjantynivka unter ihre Kontrolle bringen, ähnlich wie es letztlich bei Pokrowsk gelaufen ist. Der Zeitpunkt, an dem das möglich sein wird, das ist allerdings nicht absehbar.
Sie erwähnen Pokrowsk. Auch dort hält Russland seine Angriffe aufrecht in Richtung Norden, in Richtung Dobropilja. Ukrainische Kräfte sollen bei Toretsk Richtung Osten gegenangreifen. Wie bewerten Sie den kleinen Frontabschnitt da?
Also neben Kostjantynivka ist dies sicher der am heftigsten umkämpfte Frontabschnitt. Die Russen brauchen diesen Raum Dobropilja, um dann Richtung Norden angreifen zu können. und die letzten verbliebenen 5.000 bis 6.000 Quadratkilometer der Provinz Donetsk einzunehmen. Sie greifen deshalb in Richtung Dobropilja mit ihrer bereits bekannten Infiltrationstaktik an, gewinnen manchmal auch marginal an Gelände. Das Ziel ist, die Basis für einen späteren Angriff nach Norden zu verbreitern, damit nicht ein schneller Gegenangriff in die Flanke genau das Ergebnis zur Folge hat, wie es den Russen Anfang des Jahres passiert ist, gerade in diesem Raum Dobropilja, als sie dann geschlagen wurden, weil sie eben nicht diese breite Basis hatten, sondern nur einen recht schmalen Vorsprung.
Dann bleibt noch der Süden der Front in Richtung der Region Saporischschja. Für die Region hatten Sie zuletzt neue Entwicklungen angedeutet, die Sie aber noch nicht so ganz abschließend einordnen oder, ich sag mal, in Stein meißeln wollten. Ich vermute, es geht um die sogenannte Oleksandrivka-Gegenoffensive, die ukrainische Führung Mitte August für abgeschlossen erklärt hat. Können Sie uns kurz erklären, was bei dieser Oleksandrivka-Gegenoffensive passiert sein soll und welche Bedeutung das hat? Vielleicht auch für die Südfront insgesamt.
Also wir haben diese Angriffserfolge der Ukrainer ja bereits letzte Woche gesehen. Wir haben darüber gesprochen, wie Sie sagen. Der Präsident Zelensky hat danach bekannt gegeben, dass die Ukraine seit Anfang des Jahres rund 750 Quadratkilometer zurückerobert hat. Das ist richtig, war aber schon mit Großteil im April, Mai bekannt geworden. Hat er auch selbst ja gesagt, 450 Quadratkilometer waren das, glaube ich. So, und die anderen Teile, nämlich ca. 245 Quadratkilometer, konnte die Ukraine jetzt unter ihre Kontrolle bringen in den letzten Tagen. Etwa auf einer Breite von 30, 35 Kilometer und einer Tiefe von bis zu 10 Kilometer und konnte die Russen insbesondere aus dem Tal Dniepropetrovsk, aus der Region Dniepropetrovsk verdrängen. Bis auf einen kleinen Zipfel sind die Russen jetzt wieder aus Dniepropetrovsk raus. Die Ursache, ja, das war sicher die Schwäche der an der Südfront unterversorgten russischen Armee. Sie wird ja seit Wochen von einem Großteil ihrer Versorgung abgeschnitten. Die Angriffe mit Mittelstreckendrohnen entlang der Versorgungsstraßen aus Rostov am Don entlang des Asowschen Meers in die Südukraine dauern an. Das sind ja lange Wege. Die Versorgung der Russen muss durch diese Gebiete führen, die bis auf 100, 200 Kilometer Tiefe unter Feuerkontrolle der ukrainischen Drohnen liegen. Dieser Kampf gegen die Logistik, aber auch gegen die Gefechtsstände der Russen in der Tiefe, das zeigt also Wirkung. Und gegen diese geschwächten russischen Truppenteile rückten die Ukrainer in einem koordinierten Einsatz von Artillerie, Drohnen und mechanisierten Kräften, teilweise auch mit abgesessener Infanterie, je nach Geländeabschnitten, vor. Das ist ein taktischer Erfolg der Ukraine, überhaupt keine Frage. Ob er nachhaltig sein wird oder ob der Erfolg gar ausgebaut werden kann, das werden wir sehen. Da möchte ich mich heute auch nicht festlegen. In jedem Fall wird die Ukraine den Kampf gegen die Logistik der Russen fortsetzen und dann können sich neue Gelegenheiten ergeben.
Werden wir sicher hier drüber berichten. Gibt es noch weitere, um das abzuschließen, bemerkenswerte Entwicklungen in den Regionen Saporischschja und oder Cherson?
Ja, je weiter wir entlang der Südfront nach Westen gehen, desto schwieriger wird die Versorgungslage der russischen Truppenteile. Am schwierigsten sicher an der Kinbahn-Spitze. Das ist die schmale Landzunge an der Dniepro-Mündung, die die Russen bisher noch halten oder teilweise halten. Und von dort aus die Hafenzufahrten, insbesondere nach Mykolaiv, kontrollieren, dort in der Dniepro-Mündung. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen sicher vermehrte Kommandoaktionen der Ukraine Richtung der Landzunge, aber auch an anderen Stellen des Ostufers sehen. Sie werden diese Schwächung der russischen Truppenteile durch Versorgungsmängel sicher ausnutzen wollen. Also wenn ich das insgesamt jetzt die verschiedenen Abschnitte zusammenfassen darf, dann würde ich mal sagen, im Norden nichts Neues. Im Donbass im Zuge des Festungsgürtels hält die Front, wenn auch die Lage für die Ukraine im Südtal, also gerade bei der Stadt Konstantinivka, sehr schwierig ist. Hier muss weiterhin der Schwerpunkt der ukrainischen Verteidigung liegen, ebenso wie bei Dobropilja nördlich von Pokrowsk. Der Südteil der russischen Front bis zum Dnipro ist angesichts der Versorgungsprobleme unter Druck. Hier können sich neue Gelegenheiten für die Ukrainer ergeben, wobei sie sicher dadurch den Erfolg der Verteidigung im Donbass nicht riskieren werden.
Dann kommen wir zu den Luftangriffen, die wir uns für beide Seiten getrennt anschauen. Fangen wir an mit dem ukrainischen Angriff. Am Wochenende war das. Der Bürgermeister von Moskau, Sobjanin, sprach von rund 600 Drohnen, die allein auf die Hauptstadtregion in und um Moskau geflogen seien von der Ukraine. 201 davon seien dort abgefangen worden. 600 minus 200 sind ungefähr 400. Wo ist der Rest eingeschlagen, Herr Bühler?
Also ich glaube, der ist nicht eingeschlagen. Der Bürgermeister sprach ja von 627 Drohnen, die da vom 17. auf den 18. Richtung Moskau gestartet wurden. Die meisten sind bereits auf dem Weg nach Moskau abgefangen worden. Und 201, die erste Zahl war 180, seien dann in der Region Moskau abgefangen worden. So eben der Bürgermeister. Es gibt aber nur drei Ziele, auf die einzelne Drohnen eingeschlagen sind, dort in der Region Moskau. Es geht also nicht um die Innenstadt, sondern um den Großraum Moskau. Das ist eine Raffinerie, die dort getroffen worden ist. Das ist die Raffinerie Korpotnja in der Region Moskau. Dann ein weiteres Wildberry-Lagerhaus und dann nicht näher bezeichnete Stromanlagen. Das kann nicht viel gewesen sein. 10.000 Menschen sollen in der Folge durch Stromausfälle betroffen worden sein. Es kann sich hier um Umspannanlagen oder dergleichen gehandelt haben. Mehr gibt die Berichterstattung nicht her.
Insgesamt sollen es wohl in ganz Russland 800 Drohnen gewesen sein. Der Angriff von der Ukraine mit diesen Drohnen wird als einer der bisher größten Angriffe auf Moskau zumindest eingeordnet. Was sagt denn diese Größenordnung über die aktuellen Fähigkeiten der Ukraine bei Angriffen in der Tiefe?
Also die Ukrainer sind zweifellos in der Lage, viele Langstreckendrohnen auf den Weg zu bringen. Allerdings hat sich Russland und die Region Moskau insbesondere auch auf diese Bedrohung eingestellt. Also wenn die Meldungen richtig sind und in der Regel berichten die lokalen Bürgermeister und die Gouverneure die richtigen Zahlen im Gegensatz zum Kreml. Wenn das also richtig ist, dann sind die Abschussquoten enorm. Sie müssen über 95% gelegen haben. Das ist sehr plausibel, denn in dieser Nacht wurden keine weiteren bekämpften Ziele genannt, außer den dreien, die ich gerade zitiert habe. Dann muss man aber Aufwand und Wirkung, glaube ich, sauber analysieren, was die Ukrainer sicher auch tun. Also oft wird man sich einen solchen Aufwand nicht leisten können, weil eben dann die Wirkung auf andere Ziele, Rüstungsbetriebe, militärische, strategische Ziele fehlt. Und das sind eigentlich die Ziele, die sich unmittelbar auswirken auf die operative Lage dort in der Ukraine. Also da wird man sicher sich nicht leisten können, da nicht jede Nacht, das wäre schon eine komplette Übertreibung, aber häufiger Angriffe in dieser Größenordnung zu starten mit dann doch sehr geringer Wirkung.
Gibt es noch weitere Angriffe in der Tiefe durch die Ukraine, die Sie in der vergangenen Woche für bemerkenswert erachten, Herr Bühler?
Ja, also Angriffe auf die Ölindustrie hat es wiedergegeben. Es hat zwei Raffinerien getroffen in Baschkortostan. Das ist ja so ein Raffineriezentrum in Russland. Auf der anderen Seite hat es den Hafen von Ust-Luga, also oben an der Grenze zu Estland, erneut getroffen. Die Region Leningrad ist das. Das sind so die Angriffe auf die Ölindustrie, die bemerkenswert sind. Ich will mal aus dem Bereich der Rüstungsbetriebe zwei nennen. Das ist auf der einen Seite ein Angriff mit Flamingo-Marschflugkörpern auf Samara, das ist etwa 1000 Kilometer weg. Das ist ein Rüstungsbetrieb, der sehr wichtig ist für die Russen. Dort wird die Sojus-2-Rakete gebaut. Die Sojus-2-Rakete bringt unter anderem die militärischen Satelliten ins Weltall und darunter wiederum das russische Starlink-Programm, das sie gestartet haben. Sie haben mittlerweile 16 Satelliten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ins All befördert mit dieser Sojus 2. Sie können damit natürlich nicht 24 Stunden pro Tag die Ukraine abdecken wie Starlink, sondern bisher mit den relativ wenig Satelliten etwa eine Stunde. Sie haben aber die Absicht, das Programm bis ins nächste Jahr sehr zu verstärken, und deshalb brauchen Sie auch diese Raketenabschusseinrichtungen und die Raketen dazu. Und genau hier hat der Angriff der Flamingo-Marschflugkörper angesetzt, 1000 Kilometer von der Ukraine entfernt. Der zweite Rüstungsbetrieb ist ein ähnlich wichtiger. Das ist das Kamenskij-Kombinat in Kemensk. Das liegt in der Nähe von Rostov am Don. Hier wird Sprengstoff hergestellt, Schießpulver hergestellt, Raketenfesttreibstoffe für alle möglichen russischen Raketen. Also auch das ist so ein Knotenpunkt in der Lieferkette. Also eine Fabrik, die andere Fabriken hier beliefert, andere Rüstungsbetriebe beliefert. Und dann gibt es eine Vielzahl an militärischen Zielen. Da greife ich mal heraus, Novorossiisk, das hatten wir beim letzten Mal schon erwähnt, die Getreidespeicher, das habe ich negativ kommentiert. Aber es sind auch Schiffe getroffen worden, der Schwarzmeerflotte. Und Novorossiisk ist ja der Alternativhafen zu dem nicht benutzbaren Sewastopol auf der Krim. Und zwei von diesen Schiffen sind Raketenträger, die also die Kaliber-Marschflugkörper Richtung Ukraine schießen können. Also auch hier ein klares strategisches Ziel, die Bedrohung zu vermindern. Und das Gleiche trifft zu auf einen Anschlag, der noch ein bisschen offen ist, muss ich sagen. Es gibt Meldungen, dass die transsibirische Eisenbahn angegriffen worden ist mit Sprengstoff. Und ein Zug mit Raketen und Munition sei zerstört worden, etwa 6000 Kilometer von der Ukraine entfernt. Das hatten wir schon im ersten Kriegsjahr, als die transsibirische Eisenbahn unterbrochen worden ist. Und genau das ist jetzt nochmal passiert. Sie ist also nach wie vor betroffen. Und über diese Eisenbahn läuft der Nachschub an Raketen durch Nordkorea und auch der Nachschub an Artilleriemunition. Das zweite Ziel, was ich auf der militärischen Seite erwähnen will, das ist ein Angriff auf die Krim und das Küstenverteidigungssystem der Russen, Bastion genannt. Das sind mobile Raketenwerfer, die die Antischiffsrakete Onyx verschießen können oder die modernisierte Onyx Zirkon genannt, die auch immer wieder auf die Ukraine geschossen wird. Denn Schiffe hat die Ukraine ja nicht mehr. Und deshalb von Anfang an schießen die Russen auch diese Antischiffsraketen auf Landziele. Und so gibt es noch eine ganze Reihe von militärischen Zielen. Also Nacht heute ein großes Depot in Sewastopol, das angegriffen worden ist. Im Rüstungsbereich heute Nacht die Munitionsfabrik in Nischni Nowgorod. Also die strategischen Luftangriffe der Ukraine gehen weiter, und ich glaube, dass sie auf strategische, militärische Ziele zielen sollten, so wie ich sie gerade beschrieben habe, die unmittelbaren operativen Einfluss auf die Lage in der Ukraine hat. Denn die Landstreitkräfte alleine wird die Front nicht halten können, sondern man muss in der Tiefe die Fähigkeiten treffen, die die Truppe vorne unterstützt, die russische Truppe. Und das sind solche Ziele, wie ich es gerade genannt habe.
Bevor wir zu den zivilen Zielen kommen, da hätte ich gleich auch noch eine Frage zu. Wollen wir noch kurz auf die russischen Angriffe mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Gleitbomben eingehen? Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat ja von über 1500 Drohnenangriffen wieder gesprochen. Wie ordnen Sie die Zahlen und die Wirkung natürlich dieser Angriffe der Russen ein?
Also er hat von 1500 Drohnenangriffen gesprochen. Er bezieht sich da immer auf eine Woche, von Wochenende zu Wochenende. Wir sprechen ja immer von Podcast zu Podcast. Insofern ist das alles ein bisschen schwierig. Ich verlasse mich lieber auf meine eigenen Zahlen aus meinem Notizbuch. Und da kann ich berichten, dass wir an allen Tagen Drohneneinsätze gesehen haben, der Russen über der Ukraine. Der Spitzenwert seit dem letzten Podcast war vorgestern mit 147 Drohnen und heute Nacht mit 65 Drohnen. Das ist mit Abstand der kleinste Angriff, den wir zu verzeichnen hatten in langer Zeit. Der Trend, dass weniger Drohnen eingesetzt werden, der hält an. Ich hatte ja schon mal gesagt, das sind logistische Probleme aus meiner Auffassung, die Drohnen nach vorne zu bringen. Das liegt nicht an der Produktion. Die Russen können 3000 Drohnen pro Monat produzieren und haben auch noch Vorräte der älteren Shahed-Drohnen und Gerand-2-Drohnen, wie sie es selbst im Russischen nennen. Die Russen stellen allerdings um auf strahlgetriebene Drohnen, Shahed-Drohnen oder Gerand-Drohnen. Die Umrüstung läuft dort im Augenblick. Das kann ein weiterer Grund sein. Verbunden mit diesem vermehrten Einsatz von strahlgetriebenen Gerand-Drohnen ist aber, und das ist das Gefährliche, dass die Abschussquoten der Ukrainer runtergehen. Wenn ich mir die Abschussquoten anschaue, vor ein paar Wochen, dann waren das häufig Mitte der 90er, also 95% war keine Seltenheit. Und das ändert sich gerade, hoffentlich nur temporär. Wir haben im Juli Abschussquoten von 87% und im Augenblick, in den ersten Tagen der vergangenen 8 Tage, waren es nur 80%, die dort abgeschossen werden konnten. Heute Nacht waren es über 86%, aber auch das ist ein Wert, der früher deutlich übertroffen worden ist. Und das liegt wohl an den schnellen und hochfliegenden Drohnen, vom Typ Gerand 4, den strahlgetriebenen Drohnen. Hier ist die Ukraine dran, um ein Gegenmittel zu finden. Es ist eine Drohne in der Entwicklung. Das heißt, die Entwicklung ist im Grunde genommen abgeschlossen, auch die Tests, sodass sie bald zur Wirkung kommen kann. Und es ist zu hoffen, dass dann die Ergebnisse auch wieder besser werden. Denn die Anzahl der Einschläge hat tatsächlich zugenommen, trotz der geringeren Anzahl von Drohnen, die eingesetzt worden sind. Ein Wort noch zu den ballistischen Raketen. Das ist jetzt etwas schwierig nachzuvollziehen, weil die Ukraine nur sehr unregelmäßig berichten über Angriffe mit ballistischen Waffen aus Geheimhaltungsgründen, wie sie sagen, was ich verstehen kann. Aber es ist so, dass das, was vor 14 Tagen gegolten hat, dass es ein Mehr an ballistischen Raketen gegeben hat, nicht unbedingt jetzt auf diesem Betrachtungszeitraum auch zutrifft. Also da will ich auch noch von keinem Trend sprechen. Das ist auch so ein Augenblickseindruck. Gestern Nacht waren 2 Iskander-Raketen eingesetzt worden. Und ansonsten ist von Iskander überhaupt nicht gesprochen worden. Es mag andere ballistische Raketen gegeben haben, gerade an dem Tag vom 15. auf den 16. August. Hier hat es nach Aussagen der Ukrainer ballistische Raketeneinschläge gegeben. In Sumy mit einem Toten, in Kiew mit vielen Verletzten, in Kremenchuk und auch in Kryvyi Rih mit 2 Toten. Also da hat es tatsächlich in dieser Woche einen größeren Angriff mit ballistischen Raketen gegeben. Aber alles andere ist entweder undurchsichtig oder, wenn es rausgegeben worden ist, dann sind es nur ganz wenige ballistische Raketen, die da dazu gemischt worden sind.
Dann das Stichwort Angriffe auf Schiffe im Schwarzen Meer. Sie hatten das eben schon kurz angerissen und auch in einer der vergangenen Folgen schon mal die Angriffe auf zivile Ziele negativ kommentiert, so wie Sie gerade gesagt haben. Die Türkei hatte sowohl Russland als auch der Ukraine ein Moratorium für Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer vorgeschlagen, nachdem zuletzt auch ein türkisches Schiff bei einem Drohnenangriff beschädigt worden war. Russland hat diesen Vorschlag relativ prompt über sein Außenministerium abgelehnt. Warum machen die das? Warum lehnen die so ein Moratorium ab, obwohl es ja auch die eigene Schwarzmeerflotte und auch den Tankerverkehr betrifft?
Das kann ich tatsächlich nicht sagen, Herr Hall. Lavrov hat das ja selbst kommentiert und hat gesagt, dass die Ukrainer ja, das nur auf Schiffe beziehen wollen, die nichts mit Russland zu tun haben. Also Schiffe, die russische Häfen anlaufen und russische Ladung aufnehmen oder dort Ladung löschen, die würden getroffen werden. Das ist von der Ukraine abgelehnt worden. Also die Ukraine hat sich daran gehalten, an das, was die Türken da vorgeschlagen haben. Aber im Einzelnen kann ich zu diesem Punkt nichts sagen. Es passt allerdings zu der Linie insgesamt, die Lavrov in den letzten Tagen auch immer wieder vertreten hat. Es macht keinen Sinn, jetzt aufzuhören, und deshalb wird auch nicht die Frontlinie eingefroren und es kommt auch kein Waffenstillstand zusammen nach seiner Auffassung. Die Russen glauben, dass sie einfach weitermachen können, dass sie den längeren Atem haben. Ich glaube, dass die russischen Soldaten vorne, gerade in der Südukraine, das anders sehen und auch ihre Kommandeure.
Dann, Herr Bühler, lassen Sie uns über ein Thema sprechen, das auch mit Drohnen zu tun hat. Sprechen wir über die Übungen der NATO in Hohenfels in Bayern. Dort sollen ukrainische Drohnenpiloten US-Panzerverbände wiederholt binnen kürzester Zeit ausgeschaltet haben, und zwar derart schnell, dass man bei der Übung wohl mehrfach auf eine Art Reset-Knopf drücken musste. Also sagen musste, nochmal von vorn, vielleicht geht's ja jetzt besser. Man kann den Eindruck gewinnen, die Panzer der US-Armee seien hier wie so eine, ich sag mal, Schülermannschaft vorgeführt worden. Stimmt das oder täuscht der Eindruck, der da in den Medien berichtet wurde? Ich habe eine Ahnung, was Sie darauf antworten werden.
Ja, gut, das reiht sich ja ein in verschiedene Übungen, die wir schon besprochen haben, in Estland, in Gotland und jetzt in Hohenfels. Also stimmt das? Ja und nein, will ich mal sagen. Auf keinen Fall stimmt die Überschrift, ukrainische Drohnenpiloten vernichten eine US-Panzerbrigade. Also das ist schon mal komplett falsch. Man muss wissen, Hohenfels ist ein Gefechtsübungszentrum, ähnlich wie es auch das deutsche Heer mit seinem Gefechtsübungszentrum, nur Gütz genannt, also mit der Abkürzung Gütz, in der Altmark hat. Dort kann ein Bataillon unter realistischen Bedingungen gegen ein gegnerisches Bataillon üben. Das gegnerische Bataillon, wir nennen es auch die Übungstruppe Rot, die gehört dabei zu diesem Gefechtsübungszentrum, die ist permanent dort und kämpft immer wieder gegen Truppenteile, die dort üben und unterliegt dabei den Vorgaben durch die Übungsleitung. Die sind also nicht ganz frei, sondern sie müssen das tun, was die Leitung von ihnen verlangt, weil die Leitung bestimmte Reaktionen der eigentlichen Übungstruppe Blau sehen will. Die Waffenwirkung wird dann nicht durch die Waffe selbst dargestellt, sondern durch ein laserbasiertes Simulationssystem. Wir nennen das Actus im Götz. Hier bei den Amerikanern wird es Miles genannt. Ist auch etwas anders als Actus, aber vom Prinzip gleich laserbasiert. Das heißt, es wird nicht scharf geschossen, sondern die Waffenwirkung wird durch einen schwachen Laserstrahl simuliert. Und jeder Soldat und jeder Panzer hat Empfänger auf seinem Körper oder auf der Außenhaut des Panzers. Und der Laserstrahl trifft auf diese Sensoren auf und signalisiert dann der Übungsleitung im Computer praktisch, so dieser Panzer ist ausgefallen oder dieser Mensch ist ausgefallen. Und läuft eine solche Übung ab, so wird eine solche Übung simuliert. In diesem Durchgang, in dem ein multinationaler US-geführter Gefechtsverband, Schweden waren auch dabei und Deutsche auch, hat man versucht, die Wirkung von Drohnen, gesteuert durch ukrainische Drohnenpiloten, darzustellen, um dadurch bestimmte Reaktionen der Übungstruppe herauszufordern, insbesondere Deckung, Tarnung, dann Bewegung im Gelände. Man muss wissen, Hohenfels, der ist sehr staubig und das sind riesige Staubwolken, die dort dann durch die Panzer verursacht werden. Man kann das minimieren, wenn man entsprechend fährt. Man kann Deckung und Tarnung, das kann man alles machen. Was die Übungstruppe allerdings nicht machen kann, ist, dass sie die Drohnen abschießen können. Und das ist ein bisschen unfair, denke ich. Das muss man berücksichtigen, wenn man sagt, das sind Truppenteile vernichtet worden. Das ist nicht so. Die Drohne kann einen kleinen Laserstrahl an einen Panzer schicken. Das geht heute schon. und damit einen Waffeneinsatz simulieren. Das kann das Miles-System heute schon. Aber umgekehrt geht es eben nicht. Und natürlich darf da nicht mit scharfer Munition in die Luft geballert werden. Insofern ist die Truppe unten dieser Drohne oder diesen Drohnenschwärmen, die da kommen, ein Dutzend oder so, einfach ausgeliefert. Aber sie soll eben lernen, wie man unter Drohnenbedingungen kämpft. Und das ist das Übungsziel, das die Leitung erreichen will. Und gar keine Frage ist, dass die Ukrainer gut sind in der Steuerung von Drohnen, auch taktisch. Das ist überhaupt keine Frage. Es geht aber um das Übungsziel, unter Wirkung von Drohnen üben zu können, Klammer auf, ohne dass man sie abschießen kann, was in der Realität natürlich möglich wäre, denn die Amerikaner, aber auch die Deutschen, die haben natürlich auch Drohnen und sie haben insbesondere auch Mittel, gegnerische Drohnen auch abzuschießen.
Also wenn ich das ein bisschen flapsiger formulieren darf, ging es da eigentlich darum, einer Panzerbrigade beizubringen, dass man, wenn man sich auf eine Drohneneinheit zubewegt, vielleicht nicht so viel Staub aufwirbeln sollte, ja?
Naja gut, man weiß ja nicht, dass man sich auf eine Drohneneinheit zubewegt. Das kommt ja noch mit dazu. Die Möglichkeit, und die Amerikaner haben das auch, sie können auch Drohnen aufklären, die Funksignale aufklären. Aber sie können ja gegen die Drohnenpiloten, die irgendwo sitzen in einem Bunker, auch nicht wirken. Denn auf diesem Platz kann man auch keine Artillerie verschießen beispielsweise oder andere Waffensysteme. Das geht einfach nicht. Und von daher ist das einfach eine Schieflage, wenn man das so sieht, als ob dort Bataillon gegen Bataillon kämpft und irgendjemand als Sieger hervorgeht. Darum geht es nicht. Es geht um das Üben und es geht darum, die Übungsziele zu erreichen. Und so sind amerikanische Übungen angelegt, wie auch deutsche und auch in allen anderen NATO-Ländern.
Der von Ihnen ja sehr geschätzte Ben Hodges hat in eine ähnliche Kerbe geschlagen und sinngemäß gesagt, man macht das bei Übungen auch mal, also die Übenden da quasi absichtlich aufs Gesicht fallen lassen, um einen Lerneffekt zu erzeugen. Aber schadet das dann nicht? Ich meine, wir diskutieren ja jetzt über die Medienberichte der Reputation einer Armee nicht mehr, als es hilft.
Also Ben hat da durchaus recht. Die Amerikaner machen das gerne, dass sie mit solchen Überraschungseffekten eine Übung beginnen. Auch in reinen Simulationsübungen, wo also überhaupt keine Truppe auf dem Platz ist, sondern wo man im Computer gegeneinander kämpft bei Stabsübungen. Das machen die Amerikaner so. Ja, das schadet natürlich der Reputation einer Armee. Das schadet auch der NATO insgesamt. Wenn dann die Schlagzeile ist, ist eine Panzerbrigade vernichtet worden. Man muss, glaube ich, Journalisten einladen zu solchen Übungen, dass sie das mitbekommen. Aber man muss das besser erklären, was dort passiert, damit eben der Zusammenhang auch deutlich wird. Eben Journalisten, die sind ja nicht dumm, aber man muss es eben sagen, dass es hier nicht um
alle,
Siegen
ja.
geht. Nein, grundsätzlich meine ich ja, ist ja niemand dumm. Aber wenn man ein Sachverhalt nicht kennt und wenn man nicht weiß, wie solche Übungen angelegt werden, dass die gesteuert sind von einer Leitung und dass sie gesteuert werden über einzelne Übungsziele, die es zu erreichen gilt. Und da geht es nicht darum, wer hier auf welcher Seite nun den Sieg herbeibringt. Und schon gar nicht, wenn man eben die Bedrohung, die dort simuliert wird, wenn man die nicht abschießen kann, wenn man sich nicht wehren kann dagegen.
Also, ich meine, nun ist es mal in der Welt und die Berichte haben auch einige Hörer wahrgenommen und uns Fragen geschickt, zum Beispiel Jakob Krose aus Bremen, der schreibt, ich zitiere, die Russen verfügen über der Ukraine ebenbürtige Drohnenkampfeinheiten, deren Angriffsfähigkeiten NATO-Truppen bzw. die Brigade Litauen nicht nur mit ein paar Leos und Skyranger begegnen sollten. Wenn die Russen also nur 50% so gut wie die Ukrainer sind, dann gute Nacht für die Litauen-Brigade. Er setzt ein Fragezeichen dahinter. Herr Bühler, was sagen Sie Herrn Krose zu dieser Einschätzung? Also wie gut ist die NATO, wie gut ist die Brigade Litauen tatsächlich auf russische Drohnenkampfeinheiten vorbereitet?
Ja, die Litauen-Brigade ist ja noch im Aufbau. Die soll ja erst Ende 27, glaube ich, einsatzbereit sein. Und bis dahin muss sie das drauf haben. Und bis dahin muss sie auch die entsprechende Ausrüstung haben. Die Drohnen sind ja jetzt gerade in die Beschaffung gegangen, die Litauen-Brigade erhalten will. Sie braucht noch mehr Mittel, um Drohnen abwehren zu können. Überhaupt keine Frage. Und es ist auch überhaupt keine Frage, dass die Ukrainer, aber auch die Russen kampferprobt sind. Auch das muss man wissen. Das ist so. Und das können sie auch nicht oder nur bedingt durch Übungen abfangen. Aber was sie machen müssen, ist, dass sie sich auf die Situation einstellen und dass sie mit dem, was sie haben, dann auch versuchen, die Bedrohung auszuschalten, die durch russische Drohnen dann möglicherweise herbeigeführt würde. Aber es ist nicht so, dass sie eben nichts haben. Das wird auch zu wenig berücksichtigt. Ich glaube, wir müssen mal einen Schwerpunkt auch machen, was in der Bundeswehr mit Drohnen überhaupt zurzeit läuft, insbesondere auch im Heer. Und vielleicht sollten wir uns da mal jemanden einladen, der die neuesten Entwicklungen dort ganz gut wiedergeben kann.
Ich schaue mal, ob wir es für nächste Woche noch hinkriegen. Ich sehe da, glaube ich, eher schwarz, aber vielleicht übernimmt ja Herr Deisinger dann wieder hier wie gewohnt und macht das.
Von einer Woche auf die andere, das geht nicht.
Ja.
Das geht auch bei mir nicht.
Und ich bin gespannt, welcher pädagogische Ansatz bei der Litauen-Brigade dann gewählt wird, ob die auch so überrascht werden oder auch, ob sie es irgendwo in der Zeitung lesen oder in diesem Podcast hören und jetzt aufgeklärt sind schon und wissen, was da auf sie zukommt. Einen Hörtipp hätte ich noch, liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie. Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, wir sind jetzt wieder in Deutschland, da lädt der MDR im Podcast Wahlkreis Ost die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten zum Deep Talk ein und stellt die Frage, was treibt die Menschen an, die nach der Wahl Sachsen-Anhalt prägen wollen? Welche Vorstellung haben sie von Sachsen-Anhalt in 5 Jahren und wie und mit wem wollen sie da hinkommen? Das Besondere, die Fragen kommen eben nicht nur von den Hosts, von den Journalistinnen und Journalisten, sondern auch direkt von Menschen in Sachsen-Anhalt. Zu hören gibt es das Ganze im Wahlkreis Ost in der ARD Sounds App. Herr Bühler, wir wären damit am Ende dieses Podcasts, dieser Folge zumindest. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Vielen Dank auch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs regelmäßig Runterladen, Anhören und Einschalten. Wenn Sie uns was mitteilen möchten, wie zum Beispiel Herr Krose eben, dann können Sie das tun an general@mdraktuell.de, zum Beispiel per E-Mail, oder Sie rufen uns an unter der kostenlosen Rufnummer 0800 637 37 37. Herr Bühler, in der nächsten Folge schauen wir uns dann wieder einen Schwerpunkt genauer an. Da soll es darum gehen, was alles auf der Einkaufsliste der Bundeswehr in den kommenden Jahren steht und auch um die Frage, wie viele Drohnen da drauf sollten vielleicht, denn da gab es prominente Kritik. Welche, das hören Sie dann, wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich in der nächsten Folge, die erscheint am 20. August. Herr Bühler, bis dahin und auf Wiederhören.
Wiederhören, Herr L.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.